Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ja, meine Kollegin Loretta und ich, wir beschäftigen uns in dieser Staffel ja mit dem Thema Impfen in besonderen Situationen. Und in den letzten Folgen haben wir schon über kardiologische und über nephrologische Erkrankungen gesprochen. Heute liegt unser Fokus auf PatientInnen mit Lebererkrankungen, denn auch bei Lebererkrankungen und dem Thema Impfen gibt es ja doch einige Dinge zu beachten. Und genau aus diesem Grund haben wir heute natürlich auch wieder einen Experten mit dabei, mit dem wir uns diesem Thema heute nähern möchten. Liebe Loretta, stell uns doch bitte einmal unseren heutigen Gast vor.
Ja, unser heutiger Gast in dieser Folge ist Herr Professor Dr. Ali Chanbay. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums Bochum und ein absoluter Spezialist für Gastroenterologie und Hepatologie. Er betreut Tag für Tag zahlreiche PatientInnen mit Lebererkrankungen und wird uns daher heute auch bestimmt ganz viele spannende Antworten auf unsere Fragen liefern können. Lieber Herr Professor Chanbay, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich.
Sehr schön. Wir starten auch direkt wieder rein. Wie ich schon gerade gesagt habe, betreuen Sie ja als Gastroenterologe viele Patientinnen und vor allem auch viele mit Lebererkrankungen. Was sind denn so in Ihrem Alltag die häufigsten Lebererkrankungen, die Ihnen so begegnen?
Also die häufigsten Lebererkrankungen sind natürlich, wenn man das in der hepatologischen Szene ist, die sogenannte metabolisch assoziierte Steatosis bzw. Fettlebererkrankung, also metabolisch bedingt. Dann die zweithäufigste ist die alkoholinduzierte Lebererkrankung. Und dann haben wir natürlich auch sehr viele seltene Lebererkrankungen, Autoimmunhepatitis, cholestatische Lebererkrankung wie PBC, PSC. Wir haben dann aber auch virale induzierte Erkrankungen wie durch Hepatitis C, das jetzt deutlich natürlich weniger wird. Aber wir haben sehr viele Hepatitis B-Patienten, die dann eben auch eventuell koinfiziert sind mit Hepatitis D.
Sie haben jetzt schon ganz viele Ursachen genannt, also zum Beispiel Alkohol, metabolische Ursachen, Infektionen. Können Sie sagen, was so die häufigsten Ursachen sind? Also vielleicht auch, welche Personengruppe so am betroffensten ist?
Also man muss schon sagen, dass eben die metabolisch assoziierte Fettlebererkrankung doch deutlich häufiger ist. Aus dem Grunde, weil in unserer Bevölkerung haben wir 25-30% haben ein metabolisches Syndrom. Und das bedeutet, dass diese Patienten eben fettleibig sind, also adipös. Sie haben Zuckererkrankung, sie haben arterielle Hypertonie, sie haben aber auch erhöhte Fettwerte. Und damit ist es auch assoziiert, dass sie eben eine Fettleber haben. Und die zweithäufigste ist natürlich die alkoholisch induzierte, wobei man muss schon sagen, wir haben einen Übergang. Das heißt, wir haben nicht nur die Erkrankung der Fettleber, also die Patienten, die eben das metabolische Syndrom haben, die trinken auch Alkohol. Deshalb nennen wir das ja auch metalt, also metabolisch, plus eben, dass man 1-2 Gläschen jeden zweiten Tag trinkt, ist auch alkoholbedingt, also metabolisch plus Alkohol, deshalb nennen wir das metalt, also metabolisch plus Alkohol noch dazu. Die reine alkoholische Hepatitis, das sind natürlich ganz andere Erkrankungsbilder, die nur eben die Schädigung haben durch Alkohol und die Patienten sind meistens nicht fettleibig, die sind sehr, sehr schlank und eher sind sie eher so, dass sie keinen Muskel haben und so weiter. Also das sind typische alkoholische Hepatitis-Patienten.
Ja, und die Leber ist ja sozusagen unser zentrales Stoffwechselorgan und an ganz vielen verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt. Was haben denn Ihre PatientInnen so für Beschwerden, wenn sie jetzt chronische Lebererkrankungen haben? Beziehungsweise das sind ja chronische Erkrankungen, die auch dann lebenslang bestehen. Zu welchen Komplikationen kommt es denn im Verlauf der Jahre?
Erstmal bin ich sehr dankbar, Frau Keller, dass Sie sagen, dass die Leber das zentrale Organ ist. In der Tat ist es so. Wenn Sie in der chinesischen Mythologie gucken, da ist schon so, dass zum Beispiel die Leber die Mutter ist und das Herz das Kind. Was bedeutet das? Die Leber, also wenn man das mit der Mutter vergleicht, wenn man, die Mutter steht nachts auf, stillt die Kinder, sie arbeitet, macht für die Familie eben Essen, versorgt die gesamte Familie in jeglicher Hinsicht. Auch wenn sie krank ist, arbeitet sie weiter. Also sie arbeitet nun mal weiter. Und wenn man beim Kind ist so, und wenn sie dem Kind jetzt einen Lutscher nicht geben, schreit das sofort auf. Und das ist genau tatsächlich das, was eigentlich sich auch zeigt. Die Leber ist ein Organ, das ihnen sehr viel verzeiht, ist die größte Drüse im Körper und kann sie sehr gut regenerieren. Kein Organ kann sie so regenerieren wie die Leber. Und deshalb ist dieser Vergleich mit der Mutter extrem wichtig und auch richtig. Ja, die Leber ist die Mutter und versorgt die gesamten Organsysteme. Und wenn man genau weiter guckt, muss man sagen, die Chinesen haben recht. Die Leber ist ja für den gesamten Stoffwechsel zuständig. Wenn wir über die KHK sprechen, also koronare Herzerkrankung, die ist natürlich durch die Leber mitbedingt. Warum? Der ganze Fettstoffwechsel geht über die Leber. Wenn die Kardiologen zum Beispiel sagen, ihre Prognose ist besser geworden, die ist deshalb besser geworden, weil sie Medikamente einsetzen, die den Stoffwechsel, also den Fettstoffwechsel optimieren, wie Statine zum Beispiel. Dadurch ist die Prognose der Patienten besser geworden. Aber die Leber verbessert sich. Wenn es der Leber gut geht, geht es dem Herzen auch ganz gut. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und die Leber hat natürlich unglaublich viele Funktionen. Die eine einzige, vielleicht die Funktionen, die Sie vielleicht kennen, also Proteinstoffwechsel, also Eiweißstoffwechsel, Vitaminstoffwechsel. Wir haben natürlich auch Gerinnung, ne? Und dann eben Produktion von Hormonen, Abbau von Hormonen. Also die Leber hat 500 Funktionen, die wir nicht im Detail genau kennen. Aber eine Sache muss man einfach klarstellen. Es gibt einen sehr guten Zusammenhang zwischen auch der Leberverfettung oder Lebergesundheit und der Demenzentwicklung. Das sind so Dinge, wo Sie sehen, die Leber hat einen extremen Einfluss auf eben auf die anderen Organsysteme.
Ja, also können die Komplikationen wahrscheinlich auch entsprechend vielfältig sein, oder?
Absolut. Deshalb ist wichtig, wenn wir von der Prävention reden, auch immer wieder darüber reden, dann muss man erst mit der Leber anfangen. Und nicht, wenn Sie schon 60 sind und Sie haben eine KHK, dann ist es schon fast vorbei. Deshalb ist es wichtig, dass man mit immer stark erst auf die Leber achtet, eben die Mutter mehr natürlich ehrt, damit es uns allen gut geht.
Schon gewusst?
Nach über 10 Jahren Forschung ist im Juni 2025 der erste therapeutische Impfstoff gegen chronische Hepatitis B in die klinische Prüfphase gestartet. Anders als klassische Impfstoffe soll dieses Vakzin das Immunsystem von bereits Infizierten so umprogrammieren, dass es das Virus wiedererkennt und aktiv bekämpft. Im Idealfall könnte das Virus damit sogar vollständig eliminiert werden. Ein möglicher Wendepunkt in der Behandlung der chronischen Hepatitis B.
Zahlreiche dieser vielen Funktionen der Leber ist ja auch ein Zusammenspiel mit dem Immunsystem. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an das Komplementsystem denke. Wie sieht es denn da aus? Wie verändert sich denn die Infektanfälligkeit durch Lebererkrankungen oder auch durch die Therapiemaßnahmen?
Ja, absolut. Sie haben recht. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die Leute immer, sagen wir mal, nicht im Fokus haben. Wenn man über die Leber redet, immer Leberzirrhose, Alkohol. Aber die Leber spielt im Immunsystem eine ganz wesentliche Rolle. Wenn es der Leber nicht gut geht auf der Intensivstation, verlässt der Patient die Intensivstation nicht lebend. Wenn er die lebend verlässt, dann hat er Komplikationen wie sekundär sklerosierende Cholangitis, also Veränderungen der Leber, die dann letztendlich den Patienten zur Lebertransplantation führen. Sie überleben die Intensivstation, aber sie müssen irgendwann mal transplantiert werden. Und deshalb spielt das Immunsystem, das wird von der Leber sehr stark reguliert, eine wesentliche Rolle in der Infektabwehr. Und diese Rolle wird meiner Meinung nach weniger gewürdigt.
Ja, also entsprechend können natürlich die PatientInnen dann auch leichter an Infektionen erkranken, wenn sie Leberschädigungen haben und eben auch schwerer erkranken, so wie ich es verstehe.
Absolut.
Bei Ihnen.
Ja. Absolut. Tatsächlich sind hepatologische Patienten, also wenn sie eine Lebererkrankung haben, sind viel, viel stärker betroffen, als sie keine Lebererkrankung haben.
Ja.
weil das Immunsystem auch runterreguliert wird.
Genau. Und da kommen wir vielleicht jetzt gleich mal zur Prävention. Sie hatten ja schon gesagt, die Prävention ist ganz wichtig, wenn wir an die Leber denken. Es gibt ja nun auch verschiedenste Impfungen. Und Impfungen können ja gerade im Hinblick auf Lebererkrankungen so ein bisschen zwei Funktionen ausüben. Sie können zum einen natürlich die PatientInnen vor schweren Erkrankungsverläufen schützen, aber gleichzeitig auch die Leber vor weiterer Schädigung schützen. Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen zusammenfassen, welche wichtigen Indikationsimpfungen Ihre PatientInnen mit chronischen Lebererkrankungen denn bekommen sollen. Also was die STIKO da zum Beispiel empfiehlt, was Sie empfehlen.
Also grundsätzlich sollte jeder Leberpatient geimpft werden. Sie wissen, wenn Sie Hepatitis A und B geimpft sind, sind Sie geschützt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie nicht geschützt sind, können Sie eben ein Leberversagen entwickeln. Das habe ich auch in meinem Alltag gesehen und kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Da sind die Patienten, Vater, Sohn, gehen an die Bretagne, essen da gerne Muscheln und, sagen wir mal, Fisch oder Meeresfrüchte und bekommen eine Hepatitis A. Und es kommt zum Leberversagen. Der Vater ist gestorben, der Sohn hat es überlebt mit 55 Jahren. Also das muss man sich vorstellen. Deshalb ist diese Impfung eminent wichtig. Ne? Hepatitis A und B, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn Sie eine hepatologische Erkrankung schon haben, wie zum Beispiel die metabolisch assoziierte oder Alkohol, dann ist es auch richtig, dass man die Patienten, wenn sie nicht geimpft sind, geimpft, weil sie einfach das Immunsystem eben per se schon runterreguliert ist. Und das heißt, wenn eben eine Infektion kommt, ist die Erkrankung deutlich stärker und aber auch Gefahr, dass eben diese Patienten natürlich auch das nicht überleben beziehungsweise auch vielleicht transplantiert werden müssen.
Ja, und dann gibt's ja natürlich auch noch eine Vielzahl der ganzen anderen Indikationsimpfungen, die im Impfausweis auch noch vervollständigt werden müssen. Ich denke da an Covid, Influenza, an RSV, Herpes Zoster, Pneumokokken. Also das ist ja wirklich eine ganze, ganze Menge, die da für Ihre PatientInnen auf der Liste stehen sollte. Haben Sie da irgendwelche Empfehlungen, wie man das gut umsetzen kann? Also gibt's im Verlauf einer Lebererkrankung einen guten Zeitpunkt, um zu impfen? Beziehungsweise wann darf man vielleicht auch überhaupt impfen?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gibt natürlich Zeitpunkte, wenn die Patienten eine Lebererkrankung haben, die ist nicht dekompensiert, dann sollte man jede Impfung tun, also mitnehmen. Das, was Sie auch gerade erwähnt haben von Influenza, Corona, Zoster und so weiter, das muss, oder Pneumokokken, das muss unbedingt gemacht werden, weil die Patienten geschützt werden. Ich hatte es ja Anfang gesagt, das Immunsystem ist runterreguliert bei diesem Patienten. Deshalb ist es wichtig, dass man frühzeitig eben diese Impfungen macht. Nur wenn die Patienten in einem Zustand sind, nehmen wir Beispiel Autoimmunhepatie, wo Cortison gegeben wird, dann muss man aufpassen, dass das, wenn wir einer dann impfen, dass es durchaus gefährlich sein kann. Also man muss schon gut den Zeitpunkt eben kennen, wann man die Patienten impft.
Ja.
Und nicht in einem, sagen wir mal, in einer aktiven Status oder hohen Aktivität, dann könnte das problematisch sein.
Genau, wahrscheinlich ja auch gerade bei Lebendimpfungen, ne? Das ist ja dann wahrscheinlich
absolut
vorrangig,
da muss man ein bisschen, genau, da muss man ein bisschen zurückhaltend sein und trotzdem, wie gesagt, immer abwägen, nutzen und natürlich auch die Komplikationen, die entstehen können.
Genau. Und können Sie irgendwie erläutern, wie wirkungsvoll die Impfungen bei Lebererkrankungen, bei Therapiemaßnahmen sind? Also wenn man jetzt einen Moment abgepasst hat, wo man impfen darf, ist das dann genauso wirksam wie bei gesunden PatientInnen?
Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Also da würde ich keine Unterschiede machen. Also, das sehe ich auch in meinem Alltag. Da ist überhaupt keine. Es gibt natürlich bei Hepatitis B, das wissen Sie auch, Non-Responder. Das ist so. Aber das ist ein spezielles Klientel. Ne? Aber ansonsten sind alle Impfungen überhaupt kein Problem.
Wunderbar, das macht es ja etwas einfacher, das Thema. Schon gewusst?
In der Grippesaison 24/25 lag die Impfquote für die Influenza-Standardimpfungen bei Personen ab 60 Jahren bei nur rund 34% und damit so niedrig wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Besonders kritisch, gerade bei Risikogruppen wie älteren Menschen oder chronisch kranken Personen, bleibt die Durchimpfung deutlich hinter den Empfehlungen zurück. Dabei könnte eine höhere Impfquote nicht nur schwere Verläufe verhindern, sondern auch das Gesundheitssystem in der Erkältungssaison spürbar entlasten.
Und dann würde ich Ihnen direkt auch schon unsere Abschlussfrage stellen, die wir all unseren Gästinnen hier im Podcast nämlich stellen. Wenn Sie den Zuhörenden eine Sache empfehlen könnten, die ab morgen ändern, was sie jetzt einfach machen sollen im Hinblick auf Lebererkrankung, haben Sie da einen tollen Tipp? Was wäre das Wichtigste für Sie?
Das ist schön, dass Sie so fragen. Also als Hepatologe wünsche ich mir, dass wir uns im regional, saisonal ernähren und vielleicht auch wir müssen gucken, weniger ist mehr. Mehr bewegen, auf jeden Fall. Auf Fruchtsäfte vermeiden. Lieber eine Orange essen, als eben einen Orangensaft, auch wenn es frisch gepresst ist. Wenn Sie auf solche Sachen achten. Und die zweite Sache ist in der Bewegung. Ich wünsche mir, dass meine Patienten und natürlich auch die Bevölkerung viel mehr die Treppen nimmt als den Aufzug, viel mehr mit dem Fahrrad fährt als mit dem Auto. Und damit tut es sehr gut, tun wir sehr viel Gutes für die Leber und damit auch unserer Mutter, der Organe.
Genau. Und den Impfausweis mitbringen zum nächsten Termin.
Unbedingt. Das gehört natürlich dazu. Aber das ist auch die Prävention.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, lieber Herr Professor Chanba, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war ja wirklich wieder sehr, sehr schöne, spannende Einblick und auch der tolle Vergleich mit der Mutter. Also ich denke, das kann sich jeder sehr, sehr gut merken. Vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit und die tollen Impulse, die Sie heute für uns alle mitgebracht haben. Also ich denke, jeder hat hier wieder ganz viel gelernt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Ja, Ihnen auch. Frage der Woche. Ja, und wir sind noch nicht am Ende der Folge angelangt, denn bevor wir zum Abschluss kommen, wartet natürlich noch ein fester Bestandteil mit der Frage der Woche auf uns. Liebe Tina, welche Frage haben wir denn dieses Mal mitgebracht?
Ja, diese Woche haben uns tatsächlich einige Fragen zur Pneumokokkenimpfung erreicht. Es sind in den vergangenen Jahren tatsächlich einige neue Impfstoffe zugelassen worden zur Pneumokokkenimpfung, zum Beispiel der 20-valente Konjugatimpfstoff PCV20. Und entsprechend hat die STIKO ihre Empfehlungen auch immer wieder angepasst. So auch kürzlich, jetzt erst im Januar, die Indikationsimpfung für Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren. Denn auch hier soll jetzt der 20-valente Konjugatimpfstoff eingesetzt werden. Und dazu haben wir nun die Frage gestellt bekommen, wann denn Personen mit Indikation in diesem Alter jetzt nach einer vorherigen Impfung mit zum Beispiel dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff oder wie es bei den Säuglingen üblich ist, mit dem 13- oder 15-valenten Konjugatimpfstoff nun eben diesen neu empfohlenen 20-valenten Konjugatimpfstoff erhalten sollen. Der wird ja schon länger auch bei den anderen Altersgruppen ab 18 eingesetzt. Ja, und außerdem, vielleicht können wir das gleich noch mitnehmen, weil es so gut passt, kam auch die Frage rein, ob danach denn weitere Auffrischimpfungen nötig sind. Also ob der PCV20-Impfstoff auch wieder aufgefrischt werden muss. Liebe Loretta, kannst du diese vielen Fragen einmal kompakt beantworten und hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja klar, ich werde mir Mühe geben, weil das sind tatsächlich wirklich richtig häufige Fragen. Generell sollten ja alle Personen ab 60 beziehungsweise alle Personen ab 2 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für invasive Pneumokokkenerkrankung haben, mit PCV20, also mit diesem neuen 20-valenten Konjugatimpfstoff, geimpft werden. Wer hat jetzt ein erhöhtes Risiko? Das sind natürlich Personen mit Grunderkrankungen, zum Beispiel, wie wir heute gehört haben, unsere chronischen lebererkrankten Patienten. Aber das sind auch Personen, die zum Beispiel gewisse Fremdkörper wie ein Cochlea-Implantat haben, wo es die Pneumokokken dann auch einfacher haben. Ja, und all diese Personen sollen jetzt eben mit PCV20 geimpft werden. Und viele haben ja das Risiko schon länger, deswegen sind sie schon mit anderen Pneumokokkenimpfstoffen vorgeimpft. Nach dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff, also PPSV23, sollten 6 Jahre abgewartet werden, bis PCV20 eingesetzt wird. Bei einer ganz schweren Immunsuppression kann man auch schon nach 1 Jahr impfen. Und bei den anderen Konjugatimpfstoffen, die zum Beispiel die Kinder bekommen, also PCV13 oder 15, da muss man nur 1 Jahr abwarten generell. Ja, und zu deiner Frage nach den Auffrischimpfungen. Also aktuell gibt es keine Daten, die nahelegen, dass irgendwann nochmal Auffrischimpfungen nötig werden. Deswegen wird aktuell nur diese eine Impfung empfohlen. Was die Zukunft zeigen wird, werden wir dann eben sehen. Aber bis jetzt ist es ganz einfach. Einfach eine Dosis PCV20 und dann hat man es auch schon geschafft.
Ja, danke dir für den schönen Überblick. Und ich würde sagen, das waren heute viele wichtige Hinweise. Zum einen eben für Patientinnen mit Lebererkrankungen, viele spannende Erfahrungen auch aus der Praxis und interessante Fakten. Da war, denke ich, für jeden etwas dabei, was man jetzt mit nach Hause beziehungsweise eben in die Praxis nehmen kann. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von Ihnen. Ein großes Dankeschön noch einmal an Sie, Professor Dr. Chanbai, für Ihre fachliche Expertise. Und vielen Dank, wie immer, auch an alle da draußen fürs Zuhören. Und heute haben wir tatsächlich noch ein kleines Geschenk für Sie. Denn in den Shownotes, da finden Sie den Link zu einem Handout auf unserer Impfakademie-Webseite, welches das Thema Impfen bei Lebererkrankungen noch einmal ganz schön anschaulich zusammenfasst. Und in 2 Wochen geht es bei uns dann weiter mit onkologischen Erkrankungen. Wir hoffen, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind. Abonnieren Sie Immunisiert, um keine Folge zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Also wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis bald.